Ich bin ein B-Leader.
I have a dream that one day...
Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten.
There is no freedom, but still there is hope.
Hi und herzlich willkommen hier bei der zweiten Folge unseres Epos, könnte man ja fast sagen, Titanic-Epos. Hier mit mir, Viktor.
Mit mir, David, und mit einem besonderen Gast.
Nämlich mit mir, Raphael.
Wir sind wieder zu dritt hier in der Runde für die zweite Folge, in der jetzt sich ja die dramatischen Ereignisse dieses Titanic-Momentes abspielen werden. Und ich weiß gar nicht, ob wir noch groß was ankündigen müssen, David. Wir haben unsere Getränke neben uns stehen, aber ich glaube, wir werden sie in den nächsten Minuten, in der nächsten Stunde kaum noch anrühren. Ja, weil das, was jetzt passieren wird, wirklich unter die Haut geht. Und wir wollen natürlich wieder zurück zu unseren Protagonisten.
Richtig, jetzt geht es Akt auf Akt, Minute für Minute ums Überleben, denn die Titanic hat soeben den Eisberg gerammt oder ist an ihm entlang geschrammt. Und wir fragen uns jetzt wieder, was passiert unseren drei Personen, auf die wir den Fokus legen, ab diesem Moment. Mhm. Und wir springen dafür in das Zimmer von Elizabeth Schutz, der Gouvernante oder Erzieherin. Und sie ist bei dieser Kollision hellwach in ihrem Zimmer. Sie hatte noch nicht geschlafen. Wir erinnern uns, es ist gerade 11.40 Uhr nachts. Sie sagt, "Suddenly a strange quivering ran under me, apparently the whole length of the ship. Startled by the very strangeness of the shivering motion, I sprang to the floor." Sie springt also auf, weil dieses merkwürdige Zittern sie aufweckt, aber sie kann nichts sehen. Sie öffnet die Tür und eine Stewardess ist auch bald da und beruhigt sie, dass nichts Besonderes vorgefallen wäre, also legt sie sich erstmal wieder hin. Aber dann klopft es bald darauf schon wieder und eine Freundin von ihr sagt ihr an der Tür direkt, sie soll schnell kommen zu der Kajüte der Freundin, denn die hat gerade aus ihrem Fenster gesehen, dass ein Eisberg an dem Schiff vorbeigezogen ist und sie ist der Meinung, dass das Schiff wahrscheinlich gerade diesen Eisberg irgendwie gerammt hat. Merkwürdig, Elizabeth kann sich darauf keinen Reim machen und versucht weiter rauszufinden, was gerade passiert ist. Und deswegen erkundigt sie sich bei einem Offizier, der gerade in der Nähe ist, ob es denn eine Gefahr gäbe. Und der sagt, nein. Soweit er weiß, nichts, worüber sie sich Sorgen machen müsste, aber das macht Elizabeth neugierig und sie bleibt in der Nähe und lauscht dann, als dieser selbe Offizier an einer anderen Tür klopft und hört ihn da sagen, für eine Weile können wir das Wasser noch draußen halten. Und dieser Satz, der geht ihr durch Mark und Bein und damit ist sie eigentlich einer der Ersten auch, der klar wird, wie ernst die Lage tatsächlich ist. Relativ schnell jetzt, eigentlich Minuten nach dem Eisberg. Crash, ja. Und sie ahnt jetzt das Schlimmste, sie ist jetzt informiert und spätestens schreibt sie selber, als dann um Mitternacht oder nach anderen Quellen, schon um 23.45 Uhr, die Maschinen aussetzen, breitet sich eine furchtbare Stille an Bord aus und das wird auch ihr bewusst und deswegen kümmert sie sich sofort um die Teenagerin, die ja mit ihr im Zimmer ist, für die sie verantwortlich ist und die beiden lassen sich von der Stewardess die Rettungswesten anlegen und dann von mehreren Männern nach oben helfen. Denn ihr Weg ist nicht weit. Sie müssen eigentlich nur ein paar Schritte gehen und dann sind sie über die Treppen schon oben auf dem Bootsdeck und werden dort versuchen, ein Rettungsboot zu finden.
Für Rosa ist die Entfernung schon eine andere. Sie ist ja in der dritten Klasse unterwegs, das heißt tief im Bauch des Schiffes. Und sie merkt in diesem Moment nichts. Sie ist auch hinten am Schiff, ne? Mhm. Wir hatten ja gesagt, dass Frauen, die ohne Begleitung reisen und ohne Ehemann eben ganz hinten im Heck untergebracht werden.
Genau, ja.
Und sie schläft. Sie merkt in diesem Moment also nichts. Und dann, erst kurz nach Mitternacht, gegen 0.15 Uhr, klopft ein Steward an ihrer Kabinentür und weckt sie auf. In seiner Hand hat er eine Schwimmweste. Das Zeichen ist also ganz klar. Und obwohl Rosa im Halbschlaf ist, merkt sie gleich, dass es jetzt sehr ernst ist. Sie nimmt ihre Söhne und geht allein zum Bootsdeck hoch. Und sie ist zu diesem Zeitpunkt natürlich bereits sehr, sehr spät dran. Und sie muss sich auch sehr, sehr lange hochkämpfen. Aber es gelingt ihr tatsächlich, zum Brunnendeck vorzukommen, wo die Rettungsboote hängen. Also sie schafft es mit ihren Söhnen bis dorthin. Dann aber dort am Eingang tatsächlich steht der zweite Offizier, der ganz strikt die Einweisung befolgt, nur Frauen und Kinder auf die Rettungsboote zu lassen. Rosa wird also durchgelassen, aber nicht ihre Kinder, ihre Söhne. Eugene und Rossmore lässt der Offizier nicht durch. Obwohl sie erst 13 und 15 Jahre alt sind, zählen sie oder sind sie in den Augen des Offiziers Männer.
Hm.
Und damit werden sie nicht aufs Rettungsboot gelassen. Und erst später sollte Rosa erfahren, dass sie mit der Backbordseite Pech hatte, da an der Steuerbordseite Offiziere wie Murdoch weniger engständig diese Richtlinie verfolgten. Vor allem dann, wenn keine Frauen und Kinder mehr in der Nähe waren. Dann wurden auch Männer in die Boote gelassen. Also lieber volle als halbleere Boote, würde man eigentlich auch denken. Aber bei diesem Offizier war es vor allem am Anfang eben nicht der Fall. Aber für Rosa kam es jetzt auch nicht in Frage, ihre Kinder allein zu lassen. Also besteigt sie dieses Rettungsboot nicht. Obwohl der 14-jährige Eugene sie auf Knien anfleht, wie wir später von ihr erfahren, sich doch in Sicherheit zu bringen. Aber Rosa weigert sich. Auch dann, als es auf dem Schiff, das ja kurz davor ist, jetzt wirklich ganz zu sinken, nur noch ein Rettungsboot verfügbar ist. Das Faltboot A.
Ja, und jetzt ist natürlich die Frage, was ist mit unserem dritten Menschen passiert?
Ja.
Dem sechsten Offizier James Moody, der 24-jährige junge Mann. Der war ja bei der Kollision direkt auf der Brücke und hat den ganzen Vorgang mit eigenen Augen erlebt. Seine Schicht hätte 20 Minuten später geendet, aber jetzt ist natürlich in keinster Weise dran zu denken, einfach ins Bett zu gehen. Deswegen bleibt Moody zunächst auf der Brücke, während andere Besatzungsmitglieder losgeschickt werden, um den Schaden zu inspizieren. Heute ist nicht genau bekannt, was er wann gemacht hat. Aber er ging wahrscheinlich, nachdem die ersten Berichte über die Schäden eingegangen waren, unter Deck. Und da kreuzen sich wieder die Wege unserer Personen. Denn der Offizier, der Elizabeth Schutz vorhin zunächst beruhigt hat und gesagt hat, dass es keine Gefahr gäbe, ist höchstwahrscheinlich James Moody. Die andere Person, mit der James Moody danach noch gesprochen hat, ist, so wie HistorikerInnen der Auffassung heute sind, wahrscheinlich der Schiffsarzt der Titanic. Denn er hatte einerseits seine Kabine nur ein paar Meter von Elizabeth Schutz entfernt und andererseits ist er auch ein enger Vertrauter von vielen Menschen im Schiffspersonal. Er wird die Nacht allerdings nicht überleben. Ob Moodys Beruhigungen gegenüber Elizabeth Schutz jetzt eine dreiste Lüge waren, ist unwahrscheinlich. Wir können nicht sagen, was Moody zu diesem Zeitpunkt genau wusste, aber wenn er wirklich gewusst haben sollte, dass das Schiff sinken wird, dann hätte er mit seiner Aussage versucht, eine Panik zu verhindern. Jedenfalls befindet sich Moody bald darauf wieder bei der Brücke und bekommt die Anweisung, die Boote klarzumachen.
Und hier, du machst ja gleich uns weiter, Raffel, hier springen wir jetzt wieder so ein bisschen in die Vogelperspektive, könnte man sagen. Und von unseren Einzelschicksalen schauen wir jetzt, was gerade generell auf der Titanic passiert und was die Leute, die jetzt das Kommando haben und die Stricke in der Hand halten, aus der Situation machen, was sie noch machen können.
Genau, wir haben ja eben schon gehört, dass Kapitän Smith mit anderen Offizieren nach der Kollision noch auf der Brücke ist. In diesem Moment muss ihm klar sein, dass das Schiff einen Eisberg gerammt hat und dadurch wahrscheinlich auch beschädigt ist. Mhm. Aber es weiß eben niemand, wie groß der Schaden wirklich ist. Also inspiziert man den Rumpf unter Deck und schaut, ob und wenn ja, in wie viele Abteile Wasser eindringt. Denn die Titanic ist ja, wie wir es in der letzten Folge schon gehört haben, in 16 wasserdichte Abteilungen aufgebaut, die eindringendes Wasser begrenzen und somit das Untergehen des Schiffes eigentlich verhindern sollten.
Eigentlich.
Genau. In der Theorie funktioniert das ungefähr so. Wenn in ein Schiff Wasser eindringt, würde es sich ja eigentlich im ganzen Rumpf über die volle Länge des Schiffs verteilen und dann langsam das ganze Volumen füllen und somit das Schiff versenken. Wenn jetzt aber der Rumpf in Abschnitte eingeteilt ist, dann läuft das Wasser nur in einem Abteil rein und füllt nur dieses Abteil und zwar so lange, bis der Wasserpegel innen genauso hoch ist wie der Wasserpegel außen. Durch das zusätzliche Gewicht des Wassers senkt sich das Schiff dann zwar schon etwas ab, aber das ist eigentlich kein Problem. Damals konnte es eigentlich für viele Schiffe schon fatal sein, wenn sie ein Loch genau an einer Trennwand zwischen den Abteilen hatten, denn dann laufen ja eigentlich gleich zwei Abteile voll. Das haben wir auch in der letzten Folge gehört, diese Regel mit den zwei Abteilen, diese Sicherheit.
Und die unsinkbaren Schiffe eben, mit denen sie quasi diese Bezeichnung bekommen haben, sobald das gewährleistet war, dass sie das noch aushalten konnten. Und du hast uns auch gesagt, aber die Titanic konnte noch ein bisschen mehr.
Genau, sie war wirklich so gut durchingeniert, würde ich jetzt mal das Wort da zusammenstecken, dass sie einen solchen Schaden problemlos wegstecken könnte. und sie hätte sogar 4 vollgelaufene Abteile verkraften können, was damals wirklich ein enormer Sicherheitsfaktor ist. Also es war für die Bevölkerung unvorstellbar, welche Umstände überhaupt ein so großes Leck verursachen sollten. Aber wir haben es ja schon festgestellt, es ist nicht ein großes Leck, sondern viele kleine, die eben mehrere Abteile betreffen.
Das ist wirklich quasi eigentlich ein Jahrhundert Schaden oder Zusammenprall, der entsteht. Und auch viele Kapitäne, ich glaube sogar auch Smith, wurden eben interviewt, wie sicher sind diese Schiffe. Und die haben alle gesagt, ja, das Schiff ist quasi auch deswegen unsinkbar, weil wir uns nicht vorstellen können, und da spricht auch dieser Stolz und diese technologische Erhabenheit und dieses Überlegenheitsgefühl, wir können uns gar nicht vorstellen, was denn auf See passieren könnte, dass so ein Schiff jetzt noch untergeht. Und also offensichtlich wirklich dieser Zusammenstoß, wie der verlief, der ist jenseits ihrer Vorstellungskraft. Ja. Und auch deswegen können sie sich ja jetzt erstmal überhaupt gar kein Bild machen, was denn bloß los sein könnte. Und auch deswegen, ne, wenn wir oft hören, ja, die Leute beruhigen sich gegenseitig oder so, ja, aber weil sie sich gar nicht vorstellen konnten, dass tatsächlich ein so gefährlicher Schaden entstanden war.
Gerade
das war quasi unmöglich.
Ja, weil man ja diese Illusion aufgebaut hat mit der Einrichtung, dass das eigentlich ist wie einem Ritz-Carlton, ne, wie einem Ritz-Hotel, dass man sich gar nicht vorstellen kann, dass da außerhalb dieses Schiffes, dieser Plattform eigentlich irgendwas, diesen riesen Koloss überhaupt zum Einsturz bringen kann. Ne? Ich meine, es ist ja ein gewaltiges Schiff, das vor allem liegt, aber es ist eben doch nur aus Stahl.
Ja. Und deswegen mussten die jetzt eben nachgucken, wie schlimm der Schaden ist. Und ich vermute persönlich, dass ihnen erst dann klar wird, wie schlimm das wirklich ist. Und die wahrscheinlich bis jetzt gerade quasi in unserer Geschichte denken, naja, schauen wir mal, wann wir weiterfahren können, so ungefähr.
Genau, also sie waren auf jeden Fall schon darauf vorbereitet, dass das jetzt wahrscheinlich Ärger bedeutet. Aber wie schlimm der Schaden jetzt wirklich ist, merkt man eben erst jetzt, dass man sieht, dass Wasser im Vorschiff eindringt, also im vordersten Abteil an der Bugspitze, in 3 Frachträumen und auch im Kesselraum Nummer 6, in dem auch die Heizer arbeiten. Den hat sogar richtig erwischt. Der ist praktisch auf voller Länge aufgerissen. Ja. Die Arbeiter in dem Raum konnten sich aber mit Rettungsleitern noch in Sicherheit bringen. Und im nächsten Kesselraum, in der Nummer 5, dringt auch im Kohlebunker ein bisschen Wasser ein. Insgesamt also 5 Abteilungen richtig und in einem 6. ein bisschen. Jetzt ist es für die Besatzung wirklich unfassbar, wie wir es jetzt schon gesagt haben, dass ein solcher Schaden überhaupt passieren kann. Und das teuflische Unglück bei dieser Kollision lag dann eben darin, dass man am Eisberg entlang geschrammt ist, also ihn nicht voll getroffen hat und eben auch nicht verfehlt hat. Mhm. Und somit über diese größere Länge kleinere Lecks entstehen konnten. Und das Problem ist jetzt, dass die vorderen Abteile zwar wie für den Notfall vorgesehen volllaufen, aber sich dabei zu viel Gewicht im Schiff sammelt. Deswegen sinkt das Schiff zu tief hinab, bis das Wasser die obere Kante der Schottwände erreicht, dann drüber läuft und einfach das nächste Abteil füllt. Also es ist irgendwo einfach grausame Physik, aber der Untergang der Titanic lässt sich so nicht mehr aufhalten. Man hat zwar Pumpenanlagen, mit denen man Wasser aus dem Schiff herauspumpen könnte, aber in die Titanic dringt mehr Wasser ein, als die Pumpenkapazität jemals schaffen könnte. Und so kann man den Untergang nur noch hinauszögern. Und während Kapitän Smith dann schon die Evakuierung anordnet, nachdem ihm das klar wird, berechnet der Konstrukteur des Schiffes, Thomas Andrews, der auch an Bord ist, dass die Titanic in etwa 1 bis 2 Stunden sinken wird. Auch diese Prognose ist ein Desaster für Kapitän Smith. Denn damals war die Annahme, dass selbst wenn ein so großes Schiff überhaupt einmal sinken sollte, man sehr viel Zeit hätte, um die Passagiere zu retten. Aber maximal 2 Stunden ist ein unfassbar knappes Zeitfenster.
Ja, und deshalb waren ja auch diese 20 Rettungsboote eigentlich mehr als genug, dachte man am Anfang, weil das ja eben nicht für ein so schnelles Sinken vorgesehen war.
Genau.
Und diese Rettungsboote, die stehen jetzt eigentlich im Zentrum dessen, was jetzt noch machbar ist, wie auch den Beteiligten relativ schnell klar wird, die Bescheid wissen. Aber wir müssen vorher nochmal festhalten, das sind wirklich nur die allerwenigsten. Und auch wenn wir das Schiff sozusagen von unten bis oben nochmal angucken, dann wissen einige Leute oben Bescheid, und je weiter wir runtergehen, desto weniger, mal so grob gesagt. Einige haben wie Elizabeth Schutz zufällig davon erfahren. Die meisten haben allerdings keine Ahnung, dass in diesem Moment das Schicksal der Titanic besiegelt ist. Ja. Begeben wir uns nochmal in die Kabinen im Bauch des Schiffes um 11.40 Uhr nachts. Die 22-jährige Margareta Fröhlicher erwacht in der ersten Klasse und denkt, sie sind gelandet. Sie kennt es eigentlich von den Seen in der Schweiz, wie wenn man beim Landesteg gegen die Pfähle stößt. So ein kleiner Stoß, mehr merkt sie nicht. Sie geht dann an Deck mit ihrem Vater, sie ziehen sich warme Sachen an, und da ist ein Steward, der zeigt ihnen sogar noch einen großen Eisberg, der schnell hinter der Titanic verschwindet. Aber niemandem macht anscheinend dieser Eisberg große Sorgen, und deswegen gehen zumindest die beiden wieder unter Deck. Die Schweizerin Berta Lehmann, die wird ebenfalls zum Aufprall geweckt. Sie versteht aber gar kein Englisch, wie so viele, und sie hat keine Ahnung, was los ist. Mhm. Zum Glück kann ein französischer Cellist ihr sagen, dass sie sich bereit machen soll. Seiner Meinung nach würden sie jetzt auf ein anderes Schiff umsteigen. Davon hätte er erfahren. Also wir wissen gar nicht, wie er auf die Idee gekommen ist, aber das sagt er ihr.
Ja, das wäre damals so der Rettungsplan gewesen, dass man per Funk Hilfe ruft, ein anderes Schiff kommt dazu und dann kann man die wenigen Rettungsboote als Transfer nutzen,
um die
halt Stück für Stück vom einen Schiff aufs andere
Genau, das ist der Plan, weil die Titanic ja nicht schnell untergehen würde, dachte man. Und wir wissen nicht wie, aber irgendjemand wird dem Cellisten das mitgeteilt haben. Er gibt die Information weiter, auch wenn sie völlig falsch ist, aber das kann er auch nicht wissen. Und dann kommt wieder dieser Moment, wo die Maschinen ausgehen und dann das Schiff unheimlich still wird. Und es ist, das berichten viele, gar nicht so sehr der Ruck, der vielleicht nicht so stark ist, je nachdem, wo im Schiff man ist, sondern es ist das Ausbleiben dieses ganz normalen und irgendwie beruhigenden Hintergrundgeräusches. Auf einmal ist das Schiff völlig still und davon wachen viele weitere Passagiere auf und fragen sich jetzt, was los ist. Hunderte suchen jetzt nach einem Steward und Hunderte bekommen oftmals die gleiche Antwort: kein Anlass zur Beunruhigung. Ma'am, Sir, gehen Sie zurück ins Bett. Je nachdem, mit wem Sie sprechen. Doch zu dieser Zeit, anderswo im Schiff, weiter unten, da läuft der Postraum im obersten Kellergeschoss schon voll Wasser. Die Briefe und Päckchen, die eigentlich nach Nordamerika kommen sollten, die schwimmen jetzt der Decke entgegen. Und, wir haben schon gesagt, zwei Leuten ist das mittlerweile klar. Es sind eben der Kapitän und der Chefkonstrukteur. Sie haben sich ein Bild gemacht und wissen jetzt, dass der Untergang bald folgen wird. Genau, wir können sie nicht sagen, wie lange es dauert, aber es sind wenige Stunden, wie wir es schon gehört haben.
Vielleicht noch Murdoch und Moody, aber...
Ja. Und Captain Smith, der ist jetzt natürlich der Mann, der die Befehle gibt, er zögert zuerst und braucht wohl noch 10 bis 15 Minuten, bis er den Befehl gibt, Notsignale zu funken. Die Boote, die lässt er jetzt aber klar machen und sagt zunächst, niemand sei in Lebensgefahr, nur eine Vorsichtsmaßnahme. Auch hier, wie ernst er das meint oder wie sehr er beruhigen will, wir können es nicht mehr sagen. Klar wird aber bald, die Funksprüche, die zurückkommen, die sagen, dass kein Schiff rechtzeitig eintreffen kann, bevor die Titanic untergeht. Und das eine Schiff, was in der Lage gewesen wäre, das zu tun, das ist die Kalifornien und deren Funker schläft. Das heißt, er erhält diese Nachricht nicht. Die anderen Schiffe sind zu weit weg, um in diesen 2 Stunden, die ja geschätzt werden, noch rechtzeitig zu kommen. Es bleibt also nur noch eine Sache zu tun, nämlich möglichst viele Rettungsboote mit möglichst vielen Menschen zu Wasser zu lassen, so schnell es geht und ohne Panik zu verursachen. Und das ist alles andere als einfach. Wir haben gehört, die Anzahl der Rettungsboote, die ist regelkonform nach den Vorschriften der Reederei. Ungefähr Platz für gut die Hälfte der Passagiere und Besatzungsmitglieder. Das ist eigentlich sogar mehr, als sie müssten. Aber die Wild Star Line hatte sich auch dagegen entschieden, noch mehr aufzustellen, weil sie ihr Schiff, wie wir es gesagt haben, auch schön halten wollten. Und gerade auf den Promenadendecks wollte man nicht noch mehr Boote aufstellen. Also auch hier nochmal eine kleine Hybris, die vielleicht dazu führt, oder Eitelkeit, dass es nicht doch noch ein paar mehr gibt. Und so haben diese 20 Boote an Bord der Titanic Platz für 1178 Plätze und an Bord sind mehr als 2200 Menschen. Die Besatzung hat jetzt also das Ziel, diese Plätze möglichst schnell besetzen, keine Panik dabei aufkommen lassen. Ja, wie sollen sie jetzt aber in der dunklen Nacht die Passagiere dazu bringen, schnell in die Boote zu steigen, ohne ihnen einen ganz, ganz schlimmen Grund dafür zu nennen, der sie dazu bewegt, das auch zu tun? Mhm. Und diese Strategie der Zurückhaltung, die führt jetzt dazu, dass weiterhin nur die allerwenigsten erfahren, wie es wirklich um die Titanic steht. Viele Besatzungsmitglieder wissen es auch nicht besser und halten auch den Schaden für nicht allzu schlimm. Denn sie kennen diese Geschichte der Unsinkable Titanic, Wunderwerk der Technik, dass es eben eigentlich nicht sein kann, dass sie wirklich sinkt. Und deswegen steigen jetzt in den ersten Minuten und dann in der ersten halben Stunde quasi keine Leute in die Rettungsboote, die auch erstmal lange Zeit aufgebaut werden müssen. Da tut sich die Besatzung wohl etwas schwer. Und trotz Aufforderung an die Leute, die das eben hören, sitzen dann im ersten Boot nur 28 Personen. Obwohl mehr als doppelt so viele Platz hätten. Es wird dann trotzdem um kurz vor 12:30 zu Wasser gelassen. Also eine gute Dreiviertelstunde nach dem Aufprall. Und auch im nächsten Boot sitzen nur 40 Leute. Und das sind bisher auch fast ausschließlich Passagiere der ersten Klasse. Wir haben es schon angesprochen, denn diese Passagiere, die sind oben untergebracht. Sie kennen die Wege, sie kennen die Decks und die Stewards. Das heißt, sie haben es deutlich leichter, zu den Booten zu kommen. Sie werden quasi sehr schnell, fast sofort informiert, wenn sie nicht sowieso von alleine an Deck gehen. Die Mehrheit der Passagiere, die weiß aber auch eine Stunde nach dem Aufprall immer noch nicht Bescheid und kann die Gefahr nicht wirklich wahrnehmen. Das liegt, wie wir heute wissen, auch noch an einem anderen Aspekt, und zwar an einem, den man hören kann. Also die Musik, die in diesem Moment, wie so schön, auch an den Abenden zuvor im à la carte Restaurant auch jetzt von den Musikern an Bord wieder gespielt wird. Denn die holen sich ihre Instrumente. Der eine Cellist hat ja sogar noch Infos weitergegeben. Ja.
Die heldenhaften Musiker.
Sie vollbringen jetzt eigentlich ihre Pflicht und sie werden das auch bis zum bitteren Ende tun. Sie spielen jetzt vorne auf dem Boltstack auf einen heiteren Ragtime und so kommt allen an Bord die Situation deutlich weniger schlimm vor und es kommt auch durch diese Musik keine Panik auf. Das bedeutet aber eben, dass die Passagiere sich der Dringlichkeit der Lage nicht bewusst werden, in ganz großer Mehrheit zumindest, bevor es zu spät ist und sie auch nicht das Bedürfnis haben, sich rechtzeitig zu den Booten zu begeben. Ja, und so richtig kippt diese Stimmung eigentlich erst nach 2 Stunden, weil nämlich dann auch nach außen hin und aufgrund der Lage des Schiffes völlig klar ist, was passiert, dass tatsächlich die Titanic sehr, sehr weit sinkt und das Wasser dann auch langsam den Bug hochkriecht und ein Schiffsauge nach dem anderen sozusagen auch ins Meer dann schluckt. Die Titanic neigt sich jetzt immer stärker nach vorne rechts, sinkt langsam aber stetig. Außerdem ist auch nicht zu übersehen, dass schon längst die ersten Leuchtraketen abgefeuert wurden. Und dann kommt es nach und nach doch zu mehr Chaos an Bord. Viele sind verwirrt und es sind besonders jetzt die Passagiere der 3. Klasse. Denn sie verstehen kein Englisch. Sie sind wirklich, wenn man die reine Laufwege sich anguckt, kilometerweit entfernt von den rettenden Booten und haben keine Ahnung, wie sie durch ein Schiff kommen können, das sie überhaupt nicht kennen, weil sie, wie gesagt, nie in diesen oberen Bereichen geduldet waren, dort auch nicht sein durften. Und jetzt kommen auch Offiziere dazu, die sie mit Pistolen in Schach halten und viele Augenzeugen und Augenzeugen berichten, dass auch Schüsse fallen.
Ja, und in diesem Moment, während des Untergangs, tut sich ja vor allem eine Gruppe nochmal in den Vordergrund drängen und das ist das Streichorchester. Mhm,
genau, ja.
Und sie spielen eine Version des Songs Nearer My God to Thee. Und auf der Suche nach lizenzfreien Songs haben wir zwar ein paar gefunden, ein paar alte, aber selten wirklich mit Streicherpart. Und dann dachte ich, naja, warum nicht selbst einspielen? Also hier hört ihr jetzt eine eigens eingespielte Version mit der Violine.
Menschen der 3. Klasse, die glauben derweil noch immer, dass sie einfach warten müssen, dass es ja vielleicht Rettungsboote gibt, die für sie zuständig sind. Dass also auch nach dem Muster der Zeit man sich zurückhält, dass die 1. Klasse einsteigt, die 2. Klasse einsteigt und dann die Boote auf die 3. Klasse warten. Und das denken sie auch zu dem Zeitpunkt noch, als es gar keine Boote mehr gibt. Und zu denen finden sie ja oft auch gar nicht mehr. Also viele Passagiere 3. Klasse bleiben auch im Bauch der Titanic. Beim Ansturm auf die Boote, der jetzt einsetzt, sind sie die Letzten. Sie haben es am schwierigsten, einen Platz zu bekommen und währenddessen sinkt die Titanic immer weiter und es werden die letzten Boote zu Wasser gelassen. Am Ende sind das sogar nur noch Faltboote, die noch aufgebaut werden müssen, während das Wasser schon das Bootsdeck langsam überspült und die letzten Boote gar nicht mehr zu Wasser gelassen werden können beziehungsweise nicht mehr richtig aufgefaltet werden.
Zum Beispiel Faltboot A. Das ist eines dieser Boote, das bis zuletzt noch auf dem Dach des Offiziersquartiers befestigt ist und wo jetzt die Stewards, die Offiziere mit allen Möglichkeiten, die sie zur Verfügung haben, mit ihren Händen irgendwie da dran zu kommen und die Taue loszumachen, bis ein Steward tatsächlich auch noch dort in das Boot klettert und währenddessen das Schiff eigentlich auch schon in die Tiefe sinkt. Also die Taue können gerade noch so rechtzeitig gekappt werden und dann sinkt das Schiff in das Meer. Und genau in diesem Augenblick, gerade als eigentlich dieses Schiff in das Meer absinkt, spült noch eine riesige Wasserwelle das Faltboot und die verbliebenen Passagiere in das eiskalte Meerwasser. Es ist also jetzt dieser Sog, dieser bekannte Sog, der vielleicht gar nicht so stark war, wie man ihn angenommen hätte, aber eben trotzdem stark genug war, um Wellen, große Wellen zu verursachen und viele Menschen auch ja tief in das Meeresinnere zu treiben. Und dieser Sog am Bug der Titanic, in diesem Sog ist auch eine unserer Protagonistinnen, und zwar Rosa. Sie umklammert verzweifelt die Hände ihrer Söhne, als sie jetzt vom Deck gefegt wird. Aber der Sog ist viel zu stark. Sie schafft es nicht, die Hände ihrer Söhne festzuhalten. Sie versucht es, solange sie kann, aber irgendwann entgleiten sie ihrem Griff. Und vor ihren Augen versinken zuerst Eugene und dann auch Rossmore im Meer. Minutenlang wird Rosa noch nach ihren Söhnen rufen, während um sie herum jetzt die Menschenmassen im eiskalten Wasser zappeln und sie natürlich auch. Es wird teilweise jetzt an Kleidern gezerrt, auch an ihren, einfach damit man sich über Wasser halten kann. Teilweise wird man dann auch unter Wasser gedrückt. Um sich zu verteidigen, schlägt Rosa wie wild um sich und zum Glück trägt sie eine Schwimmweste. Und weiter. Währenddessen schreit sie wie hunderte andere auch, vielleicht sogar ja tausende, weil auch die auf den Rettungsbooten natürlich nach Verwandten, Freunden jetzt rufen, schreien hunderte, tausende da jetzt Namen und es ist wirklich eine unheimliche Stimmung, die jetzt hier herrscht. Für Rosa bleibt es aber hoffnungslos. Ihre Söhne waren mit dem Schiff untergegangen. Dann, genau erinnert sie sich später gar nicht mehr an den Moment, wird sie von starken Händen in ein Rettungsboot gezogen. Es ist das Faltboot. Ah, dieses Boot war gerade ja noch rechtzeitig zu Wasser gelassen worden, aber das war auch nicht mehr wirklich funktionstüchtig. Es war im Sinken stark beschädigt worden und deshalb, als sie da reingezogen wurde, stand sie auch erstmal, saß und dann stand sie auch fast kniehoch im eiskalten Wasser. 20 bis 30 Schiffbrüchige stehen jetzt in diesem tief liegenden Boot, das natürlich dann auch dementsprechend tief im Wasser liegt, und klammern sich daran fest. Also manche klammern sich auch von außen noch daran fest. Und ein weiterer Überlebender in diesem Faltboot sagt später zu den Zuständen, Zitat, wir konnten nichts mehr fühlen. Wenn wir wissen wollten, ob unsere Beine überhaupt noch da waren, mussten wir mit der Hand ins eiskalte Wasser greifen und nach ihnen tasten. Die einzige Bewegung, die wir noch machten, war dann, wenn jemand die Hoffnung verlor und starb. Dann warfen wir nämlich die Toten über Bord, damit die Überlebenden etwas mehr Platz hatten und das Boot leichter wurde. Der Überlebende, den wir gerade gehört haben, war Wennerström, ein Schwede. Wir haben aber natürlich noch weitere Augenzeugen, die uns jetzt von diesen schauerlichen Zuständen berichten. Zum Beispiel die Irin Annie McGovern. Sie ist Überlebende der dritten Klasse und berichtet später, wie sie diesen Moment vom Rettungsboot aus erlebt. Also sie sagt, da fing das ganze Geschrei an. Es war einfach so schrecklich. Durch das Salzwasser und den Wind begannen meine Augen zu bluten. Die Schreie der Passagiere, die auf den Decks zurückgeblieben waren, die trieben über das Wasser. Wieder der Sozialist aus Schweden, August Wennerström, der tatsächlich mit Rosa sogar im halb kaputten Boot steht oder sitzt, also im Faltboot A. Auch der erlebt jetzt diese Momente und sieht zum Beispiel auch, wie das Schiff, nachdem es bricht, tatsächlich diese Schräglage einnimmt und was da dann passiert vor Ort. Also er sagt später, das Wasser stieg jetzt schneller als vorher und die Menschen versuchten auf dem Deck, das immer steiler anstieg, nicht abzurutschen. Also auch das, das zu erleben, das mit ansehen zu müssen, wie die Menschen, die noch auf der Titanic sind, da jetzt ins Wasser fallen, weil sich das Boot immer weiter in so eine Senkrechte begibt, ist natürlich traumatisch für diejenigen, die da dabei sind. Und diese Berichte von Passagieren aus der dritten Klasse, die häufig ja einen Weg aus der Armut suchten und auf der Heimreise waren, vielleicht auch nach ihrem Besuch bei ihren Verwandten, die veranschaulichen uns jetzt die Minuten, in denen die Titanic sinkt. Dann sehen sie auch wenig später und kurz bevor die Titanic tatsächlich sinkt, dass die Lichter ausgehen und es ist jetzt nur noch so eine große schwarze Masse, die vom Sternenhimmel beleuchtet wird. Und dann folgt der kreischende Lärm. Durch das Gewicht des Hecks, das in der Luft steht, bricht die Titanic hinter dem dritten Schornstein auseinander. Und jetzt richtet sich das Heck nochmal gut 50 Meter hoch und ja, scheint dann kurz innezuhalten, bevor es dann aber in die Tiefe rauscht. Und das zu diesem Zeitpunkt eben noch mit Rosa Abbott an Bord. Also der Untergang dieses kolossalen Schiffes, die Schräglage und was häufig in populären Darstellungen weggelassen wird, vereinzelt helle Lichter am Horizont von Schiffen teilweise oder Sternen auch, die mit Schiffen verwechselt werden. Das Ganze bestimmt jetzt hier die Stimmung und die Atmosphäre. Und einige geben später zu, einige der Seeleute, die eben auf diesen anderen Schiffen unterwegs waren, dass sie auch die Lichter von der Titanic gesehen haben und sie es merkwürdig fanden, dass die so seltsam schräg lagen irgendwann. Ja. Also auch das wirklich tragisch, wenn man weiß, was dann mit dem Schiff und mit den Menschen an Bord passiert ist. Also während etliche Passagiere im Eiswasser um ihr Leben kämpften, blicken die Geretteten auf die letzten Minuten des schon auch spektakulären Untergangs der Titanic. Und dann, als es vorbei ist, kehrt um 2:20 Uhr ganz plötzlich Stille ein. Augenzeugen berichten dann, dass es nach dem Untergang der Titanic etwa eine Minute totenstill ist. Und dann aber die grauenhaften Hilferufe noch lauter zu hören sind. Schreie und Klagegesänge, die die Stille zerreißen. Und neben dem Bild dieser untergehenden Titanic sind es diese Schreie, die die Überlebenden nicht mehr loslassen sollten. Ein Überlebender erzählte später, dass es sich anhörte wie die Heuschrecken einer Sommernacht in den Wäldern von Pennsylvania. Es hat natürlich irgendwie auch was Makabres, dieser Vergleich, aber verdeutlicht uns nochmal dieses Ausmaß und auch irgendwie diese Rauschhaftigkeit dieses Moments. Etwa 20, 30 oder 40 Minuten, je nachdem, welche Zahlen man hier in der Literatur folgt, ist es so, dass die Menschen noch im Wasser um ihr Leben kämpfen. Es werden natürlich immer weniger. Und dann wird es irgendwann spätestens nach 40 Minuten ganz still. Die Streie verstummen und eine ebenso grausame Stille kehrt dann ein. Die meisten, die jetzt auf den Rettungsbooten sitzen, sind schockiert und resigniert, noch angsterfüllt, als sie die ganzen Leichen auch sehen, die jetzt vor ihnen treiben. Nur wenige, vor allem Frauen, fordern zum Wrack zurückzukehren, um Überlebende zu suchen, vor allem ihre Männer. Aber die Boote wären beim Ansturm der gegen das Ertrinken kämpfenden ziemlich wahrscheinlich gekentert. Jedenfalls können sie damit eben von den Männern auch oft abgehalten werden oder davon abgehalten werden, tatsächlich zurückzukehren. Es sind jetzt also etwa 700, die auf diesen Rettungsbooten treiben und hoffen, dass sie jetzt auch von diesen Rettungsbooten irgendwann wieder runterkommen, denn es ist weiter eiskalt. Manche haben noch ihren Schlafmantel an und müssen jetzt in der Eiseskälte überleben.
Und eine von ihnen ist auch Elizabeth Schutz. Denn wir haben nicht gesagt, was passiert ist, nachdem sie auf dem Bootsdeck ankommt. Tatsächlich ist sie eine der allerersten, die gerettet werden. Also sie hat vielleicht eines der glücklichsten Schicksale, die man wohl dann in diesem Moment auf der Titanic noch haben kann. Sie wird zum Boot geleitet von befreundeten männlichen Passagieren, die sie dann auch zurücklässt und die das selber nicht überleben werden. Und sie steigt mit relativ wenig Leuten, also mit nur 36 Passagieren ist sie tatsächlich in einem dieser ersten Boote, die runtergelassen werden, so schnell es geht. Und auch dann sind sie diejenigen, die so schnell es geht vom Schiff wegrudern. Also die Angst überwiegt hier, dass sie vielleicht in diesen Sog geraten könnten. Und man versucht, sich möglichst schnell in Sicherheit zu bringen, was viele später auch berichten werden. Und dann wird sie, nachdem sie hier treibt, eben hinter sich sehen, wie ein Licht nach dem anderen dann auch erlischt. Und auch sie berichtet uns. Und von ihr stammen tatsächlich einige der bekanntesten und auch interessantesten Zitate über diesen Untergang, berichtet uns ganz genau, wie sie das Kreischen hört, wie dann auf einmal kein Licht mehr zu sehen ist. Und wie viele andere betont sie auch diese seltsame Schönheit, denn das ist auch so ein Aspekt, der immer wieder auffällt. Mhm. Bei all dem Schrecken und als es dann still wird, fällt den Leuten auf, wie sternklar die Nacht ist, dass man die Milchstraße sehen kann und dann bald auch die Dämmerung kommt, die irgendwie rosa sich hier ausbreitet. Also es ist eine ganz, ganz unheimliche Stimmung, die sie, die es hier relativ gut hat in dem einen Rettungsboot, uns auch überliefert.
Und ich finde, das ist eine Stimmung, die in dem Film Titanic von James Cameron meiner Meinung nach gut rüberkommt, weil ich kann mich bis heute, auch wenn ich den Film zur Vorbereitung jetzt auch der Folge nochmal gesehen habe, aber selbst seitdem ich ihn das erste Mal gesehen habe, wirklich an diesen Moment erinnern, wo die Menschen auf den Rettungsbooten, die Überlebenden auf den Rettungsbooten sitzen und dann auf dieses Schiff schauen, in diesem Sternenhimmel. Mhm. Und das alles so unwirklich aussieht, aber durch die Größe dieses Schiffes und dass das untergeht, ist irgendwie auch sowas komisch Spektakuläres hat irgendwie, ne? Also das ist Schönes fast, das ist merkwürdig.
Was grauenvoll Magisches irgendwo, also magisch in einem sehr negativen Sinne irgendwo.
Und ganz und gar surreal. Also diese Stille, sie können quasi, ich glaube, man kann dann nicht verstehen, was gerade passiert ist und dass man mit 700 anderen Leuten tatsächlich jetzt in einem dieser Boote sitzt. Denn, Raphael, das wissen wir, dass das durchaus nicht alle geschafft haben. Und die meisten der Geschichten an Bord, die enden eben jetzt im Wasser oder zum Teil noch in der Titanic, die mittlerweile in 3800 Metern Tiefe angelangt ist.
Genau. Ein Schicksal fehlt uns nämlich noch, denn das von dem Offizier James Moody. Und wenn wir der Frage nachgehen, was er während des Untergangs gemacht hat, er hat bei der Evakuierung geholfen, denn da werden Offiziere an verschiedenen Stationen zu den Rettungsbooten aufgeteilt, die sie dann kommandieren, also eher das Zuwasserlassen der Boote organisieren und überwachen. Und Moody leitet somit zunächst das Beladen und Abfieren der Boote auf der Backbordseite hinten, zusammen mit einem anderen Offizier. Und während das Rettungsboot Nummer 14 gerade beladen wird, sprechen sich Moody und der andere Offizier ab, wer mit dem Boot von Bord gehen und es kommandieren sollte. Und Moody sagt zu dem anderen Offizier, geh du in dieses Boot, ich nehme das nächste. Und so verlässt der andere Offizier das Schiff und James Moody bleibt. Aber er findet bis zum Schluss keinen Platz in einem anderen Boot. Er hilft vielen Passagieren, darunter auch Kindern, in mehrere Rettungsboote reinzukommen. So erzählt die damals 12-jährige Ruth Becker auch für den Rest ihres Lebens, dass Moody sie hochgehoben und in ein Boot gesteckt haben soll. Und in den letzten Minuten vor dem Untergang hilft Moody beim Faltboot A auf dem Dach der Offizierskabinen. Und vielleicht erinnert ihr euch, das ist das Boot, mit dem Rosa Abbott das Schiff später verlassen wird. Also Moody hat ihr mehr oder weniger vielleicht das Leben gerettet, dadurch, dass er geholfen hat, das Boot klar zu machen. Und die Lage, als dieses Boot fertig gemacht wird, wir haben es ja schon gehört, ist völlig chaotisch. Die Brücke versinkt unter dem Meer, das Boot kann gerade noch so vorbereitet werden und überall laufen Menschen umher, die sich verzweifelt an die letzte Hoffnung klammern, ihr Leben zu retten. Und während dieses Zeitraums, als Moody mit den anderen Besatzungsmitgliedern kämpft, um das Boot fertig zu machen, genau da verliert sich die Spur des jungen Offiziers. Er kommt beim Untergang ums Leben und seine Leiche wird nie gefunden. Somit bleibt sein genaues Schicksal bis heute unbekannt, wie von vielen anderen Passagieren und Besatzungsmitgliedern. Viele Menschen, die zu diesem Zeitpunkt vorne auf dem Schiff waren, wurden unter Wasser gesogen. Andere wurden von dem vordersten Schornstein erschlagen, als er ins Wasser fiel. Und die meisten erfrieren eben nach dem Untergang im eisigen Wasser, während sie vergeblich auf Rettung warten. Und was genau mit James Moody passiert ist, wissen wir nicht. Aber für die Leute in den Rettungsbooten gibt es tatsächlich Hoffnung. Denn noch bevor die Titanic versunken ist, eigentlich sobald auf der Brücke schon klar war, dass das Schiff sinken würde, hat Kapitän Smith eben die Funker angewiesen, Notrufe zu senden. Und so senden die beiden Funker bis zum Schluss Notfallsignale, ihre Position und Statusmeldungen. Und eigentlich hat die Titanic da auch wirklich Glück, denn sie sehen am Horizont die Lichter eines anderen Schiffes. Die Kalifornien ist ein recht kleiner Dampfer, der seine Maschinen stoppen musste, weil er von Eis umgeben war. Doch weil die Funkanlage, wie wir es vorhin auch schon angesprochen hatten, nicht als Sicherheitseinrichtung betrachtet wurde, ist die Funkstation auf der Kalifornien auch nicht vollzeitig besetzt. Der Funker ist etwa eine Stunde vorher schlafen gegangen. Ja. Und jetzt versucht man auf der Titanic noch, die Kalifornien mit Notraketen zu kontaktieren. Und auf der Kalifornien sieht die Besatzung auch die Raketen, aber sie wecken den Funker nicht auf, um nach den Rechten zu sehen. Das am zweitnächsten gelegene Schiff ist die Carpathia, ein Passagierschiff der Cunard Line. Sie bemerken die ersten Notrufe der Titanic aber gar nicht und melden sich eher zufällig bei der Titanic. Prompt bekommen sie dann die Antwort: Kommt so schnell ihr könnt, wir haben einen Eisberg gerammt. Es ist ein Notfall.
Das ist meine Antwort, ja, vor allem wenn man gar nicht damit rechnet und eigentlich nur so ein Hallo, wie geht's euch, alles gut bei euch? Zumal man ja, wie wir es auch schon gehört haben, vorher ein bisschen hin und her gefunkt hat und gesagt hat, ja, wir machen gute Fahrt, es ist eine sternklare Nacht und die nächste Nachricht ist, wir sinken.
Okay. Ja.
Oh Gott.
Und so geben die Funker auch die Position durch und zum Glück reagiert die Carpathia auch schnell auf die Funksignale, versteht nicht sofort, was das bedeutet und fragt noch nach, soll ich meinem Kapitän Bescheid geben? Braucht ihr Hilfe? Was der Funker der Titanic dann eben sofort bestätigt und sagt, ja, kommt rasend schnell hierher, es ist ein Notfall. Und der Kapitän der Carpathia, der jagt sie auch wirklich mit absoluter Höchstgeschwindigkeit durch das Meer. Dabei müssen sie immer wieder anderen Eisbergen ausweichen und währenddessen bereitet die Besatzung Decken, Suppen und Strickleitern und noch vieles mehr vor, um die Menschen von der Titanic zu retten. Aber wie wir eben wissen, sie wird zu lange brauchen, bis sie den Standort der Titanic erreicht hat, nämlich etwa 4 Stunden. Und während die Titanic versinkt, werden die Funksignale immer schwächer. Um 1.45 Uhr versteht die Carpathia noch eine letzte Nachricht der Titanic, die lautet: Kommt so schnell ihr könnt, das Wasser steht schon zwischen den Kesseln. Und als die Carpathia dann endlich gegen 4 Uhr morgens ankommt, ist die Titanic längst versunken. Und alle im Wasser schwimmenden Menschen sind längst erfroren. Aber in der Finsternis und der angehenden Morgendämmerung sammelt die Carpathia dann nach und nach Rettungsboote und Überlebende ein. Gegen 8 Uhr morgens sind alle Rettungsboote aufgefunden und 712 Überlebende an Bord der Carpathia. Sie funkt an andere Schiffe, die sich ebenfalls auf den Weg zur Titanic gemacht haben, dass es nichts mehr zu tun gibt.
Ja, und dort auf der Carpathia, da suchen jetzt die Überlebenden hektisch natürlich nach ihren Angehörigen und Freunden, zumindest dann, wenn sie die Kraft dafür noch aufbringen können, also wenn sie noch halbwegs gesund sind, weil das Adrenalin hat natürlich auch dafür gesorgt, dass sie bestehende Verletzungen teilweise auch gar nicht gespürt haben bis zu diesem Zeitpunkt. Aber am Anfang geht es wirklich darum, eben hier Ausschau zu halten nach Freunden und Familie. Dabei tragen etliche noch, wie gesagt, auch völlig durchnässte Schlafkleidung, die sie natürlich jetzt auch erstmal gegen Decken eintauschen müssen oder zumindest sich mit Decken wärmen müssen. Denn was Hypothermie bedeutet, das haben sie jetzt wirklich erlebt, also der Erfrierungstod. Einige bemerken erst nach ihrer Rettung übrigens auch, dass sie Arme oder Beine gebrochen haben. Trotzdem, Mutter, Vater, Bruder oder Schwester zu finden, die ja vielleicht ja noch irgendwo auch draußen auf Trümmern oder auf einer Eisscholle sein können, das steht für ganz viele im Vordergrund. Denn immer noch versuchen sie natürlich, ihre Angehörigen zu finden. Aber es wird letztlich so sein, dass nicht sehr viele Familien oder auch größere Freundesgruppen in Gänze überleben werden. Also dieses Unglück. Die meisten werden hier aufgeteilt werden. Rosa Abbott hatte überlebt. Sie hatte es tatsächlich geschafft. Auf diesem Faltboot erst und dann ist sie auf ein anderes Rettungsboot umgelegt worden. Und das ist sie, weil genau ein Rettungsboot tatsächlich zurückgekehrt ist. Und sie konnte darüber gerettet werden. Ich glaube, sie war eine von vier Personen, die da noch gerettet werden konnten. Und von diesem Faltboot A, in dem 20 bis 30 Insassen saßen, die ganz genaue Zahl ist unklar, sind gerade mal 13 übrig geblieben und eine davon war eben Rosa Abbott. Und sie ist auch die einzige Frau, die mit der Titanic untergegangen ist und überlebt hat. Und David und Raphael, euch sagt wahrscheinlich der Name Rose DeWitt Booketer Dawson Calvert was.
Also Rose, aufgrund unserer Vorbereitung ist natürlich was auf jeden Fall klingelt.
Ja, das ist ja der Name der fiktiven Person im Film Titanic oder Titanic von James Cameron. Und ich finde schon, natürlich auch der Name, aber dass es eben gewisse Parallelen gibt, zumindest wenn es dann um den Überlebenskampf geht. Natürlich ist Rosa Abbott in der dritten Klasse und nicht in der ersten zu Hause gewesen und auch alles andere darum.
Sie war auch nicht auf einer Tür.
Genau, nicht auf einer Tür.
Auf einem ähnlich prekären Gegenstand. Ja. Dieses Boot war auch wirklich der Tod für viele.
Ja, dadurch, dass sie die Einzige gewesen ist, vielleicht hat sich ja auch James Cameron davon inspirieren lassen. Wie wir ja wissen, hat er sich wahnsinnig intensiv mit dieser Geschichte beschäftigt und auch so lange wie selbst du, Raphael, vielleicht noch nicht mit der Titanic beschäftigt hast. Noch nicht, sage ich ja absichtlich.
Ja, also da werde ich nicht anfangen, mich mit James Cameron gleichzusetzen. Da würde ich schon behaupten, er kennt sich da nochmal mehr aus. Allein, weil er das echte Schiff schon mal gesehen hat, mehrmals.
Stimmt. Ja, gut, das könnten wir vielleicht noch schaffen, da mal hinzutauchen. His-to-go-Expedition in Kooperation mit dir. Aber ja, so ein Film muss man natürlich erstmal...
Nehmen wir Folge vom Grund auf.
Ja.
Aus dem Tauchboot.
Ja, bald. Bestimmt möglich.
Es gibt noch viele Details, die eine einzelne Folge auf jeden Fall wert wären. Für Rosa ist es jetzt so, dass sie, als dann klar ist, dass sie ihre Söhne nicht mehr finden kann, auch noch eine benachbarte, die damals benachbarte Passagierin ihr zu Hilfe kommt. Die hatten sich beide angefreundet und ihr hilft, ihre Söhne zu finden und kein Erfolg dabei hat. Klar ist, dass sie nicht wieder auftauchen werden. Und dann geht sie in die einfachen Betten, die es auf der Carpathia gibt, schlafen und ist dabei sicherlich erschöpft und auch traumatisiert. Und dann steuert die Carpathia New York an. Und es gibt einige Schiffe, die ihnen entgegenkommen, die sogenannten American Pressboats. Und Raphael hat uns davor erzählt, dass diese Leute auf dem Pressboats tatsächlich richtig gierig sind auf Schlagzeilen und dieses Boot Carpathia teilweise belagern und zumindest aufs Boot springen, Interviews führen, Informationen dann irgendwie wieder auf diese Pressboats, also auf diese Presseboote sozusagen dann runterschmeißen, um so schnell wie möglich diese Nachricht irgendwie zu drucken, oder? Irgendwie so.
Genau, also bis zu diesem Zeitpunkt kannte ja die Öffentlichkeit nur die Listen von Überlebenden, die per Funk eben weitergeschickt wurden und nur, dass die Titanic gesunken ist. Selbst das war für einige Tage nicht wirklich klar, ob sie wirklich gesunken ist oder nicht. Und da war natürlich die Öffentlichkeit wahnsinnig gierig auf Neuigkeiten. Und auf der Carpathia war auch ein ganz findiger Journalist, der die Situation natürlich genutzt hat und erste Passagiere schon interviewt hat, darauf basierend einen Artikel geschrieben hat. und den dann von der Carpathia aus auf eins dieser Pressboats geworfen hat, damit die dann das sofort in die Druckerei geben können und es sofort in die Zeitung kommen kann.
Denn dieses, ja, diese moralisch natürlich sehr fragwürdigen, sensationslüsternen Momente gehören auch zu der Geschichte dazu. Denn sobald das bekannt wird, geht es darum, wer berichtet als erstes.
Ja.
Victor, wir haben darüber geredet, dass auch eine recht bekannte Zeitung heute, die New York Times, eine der ersten sein wird, die im großen Stil berichtet und auch deswegen so bekannt wird, wie wir sie heute tatsächlich wahrnehmen.
Das ist eine kleine Zeitung vorher, ne?
Und dann geht sie durch die Decke. Genau. Und hier geht es natürlich vielen darum, du hast richtig gesagt, Raphael, man weiß aber noch gar nicht so genau, was passiert ist. Die Einzelheiten sind nicht klar. Es wird einiges falsch berichtet. Und bis zu dem Zeitpunkt eigentlich, wo tatsächlich das Schiff Carpathia ankommt, hoffen noch viele, dass das alles nicht stimmt. Denn sie haben nur einige wenige Funkmeldungen erhalten. Und viele hoffen, dass es ja vielleicht andere Schiffe gegeben hat, die noch Leute gerettet haben. Dass die Carpathia vielleicht doch nicht die einzige war. Das wird jetzt allerdings klar und am Donnerstag, den 18. April, kommt die Carpathia in New York an. In der Abenddämmerung fährt sie den Hudson River entlang und sieht dann eine große Menschenmenge, die im Hafen von New York in Sicht kommt. Hier sind die Angehörigen versammelt, neben der Presse, und sie haben eben bis zuletzt gehofft, dass die Listen, die gefunkt wurden, falsch waren, dass nicht alles richtig übermittelt wurde. Wer wirklich nämlich alles überlebt hat, das wird erst jetzt bekannt, wir haben es gesagt. Aber sie müssen sich jetzt der Wahrheit stellen, es gibt kein anderes Schiff mit Überlebenden und die Namen auf der Liste werden auch nicht mehr allzu viel ergänzt. Somit ist jetzt überwiegend Trauer und Verzweiflung anzutreffen unter tausenden Menschen hier am Hafen, am Kai. Man kümmert sich natürlich bestens, so gut es geht, um die Geretteten. Die meisten wollen so schnell es geht weg, entweder ins Bett, ins Krankenhaus, nach Hause, wenn das denn geht, oder in ein Hotel. Warme Kleidung wartet immerhin auf sie und wurde schon organisiert. Schnellstmöglich wird für alles gesorgt. Aber bevor sie in Krankenhäuser oder Hotels oder zu Freunden und Verwandten kommen, wird auch hier nochmal die Klassengesellschaft demonstriert. Die Passagiere der ersten und zweiten Klasse, die verlassen die Carpathia als erstes und relativ schnell. Die Überlebenden der dritten Klasse, die müssen allerdings Stunden warten, bis Mitternacht, während ihre Papiere noch einmal überprüft werden. Erst dann dürfen sie auch den amerikanischen Boden wirklich betreten und sich dort niederlassen und dann ihre Wege suchen. Dann warten auch Busse auf sie und die Menschenmenge ist zu dem Zeitpunkt bereits verschwunden. In den nächsten Tagen erhalten sie dann Hilfe vom Roten Kreuz. Nahrungsmittel, Kleidung, es folgen Interviews, Besuche und dann aber auch viele Lebenswege, die jetzt auseinandergehen. Und es wird direkt nach dem Unglück oder nach der Ankunft der Carpathia auch eine Untersuchung von hoher Seite durchgeführt. Und die braucht auch nur einige Monate, bis sie Ende Mai feststellt, 2208 Menschen seien an Bord der Titanic gewesen, 1496 von ihnen waren gestorben und 712 waren gerettet worden. Diese Zahlen waren am Anfang noch anders und sind bis heute nicht zu 100% gesichert. Also wir werden nie, ich glaube, das kann ich jetzt mal so behaupten, wir werden nie ganz sicher sagen können, ob diese Zahlen stimmen. Sie sind aber die besten, die wir haben.
Also
1496 gestorben und 706 gerettet. Und prozentual bedeutet das, dass 60% der ersten Klasse überlebt hatten. Das waren diejenigen, die weit oben waren. Die kannten die Rettungsboote, die hatten die schnellste Hilfe. 42% waren es noch bei der zweiten Klasse. Und von der dritten Klasse, ebenso wie bei der Crew, haben nur ein Viertel der Menschen an Bord überlebt. Und auch geschlechtlich, das ist vielleicht noch ganz spannend, ist natürlich bekannt vielen, die das, glaube ich, gehört haben jetzt bei euch so im Publikum, die das schon kennen, dass Frauen und Kinder zuerst die Leitlinie waren. Und ja, auch da kann man feststellen, dass im Schnitt Frauen und Kinder überlebt haben. Also die Kinder wurden fast alle gerettet, vor allem aber in der ersten Klasse. Noch etwas mehr in der zweiten Klasse. Und in der dritten Klasse war es ja, wie wir gesagt haben, so spät, dass man da gar nicht mehr so sehr darauf eingehen konnte. Hier ist der Unterschied also deutlich geringer. Während in der ersten Klasse war noch Zeit. Wie gesagt, die Rettungsboote wurden gar nicht alle besetzt und da gab es eben tatsächlich dann viele Männer, die auch dann dort geblieben sind, während Frauen in die Boote gestiegen sind. Also es wurde sich durchaus auch an diesen Leitspruch gehalten, solange das sozusagen ging, solange diese Regeln der viktorianischen Gesellschaft an Bord noch gehalten haben.
Ja. Ja, und das bei den Zahlen teilweise so, aber das ist auch bei, wie gesagt, beim Namen von Rose und Rhoda, wobei Rhoda tatsächlich ihr Name war und Rose einfach vermutlich ein Fehler in der Passagierliste, aber bei ganz vielen Dingen und anderen Dingen ist es dann trotzdem noch so, dass es bis heute ungeklärt ist, was natürlich auch daran liegt, dass etliche Menschen, die an Bord der Titanic waren, die auch wichtig wären, das Ganze aufzuarbeiten, gestorben sind beim Untergang, wie zum Beispiel der Kapitän Smith. Und das macht dann letztlich auch diesen Mythos Titanic ja so besonders, weil es eigentlich viele Aussagen gibt, die sich eben widersprechen zum Untergang oder vor allem darum, wenn man einen Schuldigen finden möchte. Das heißt, eine richtig objektive Darstellung ist relativ schwierig, zumindest eine, die ganz präzise sagt, was jetzt der Grund gewesen ist für den Untergang und wer dafür zu Rate zu ziehen ist oder wer dafür verantwortlich ist. Die offizielle Untersuchung 1912 ist dann der Anfang einer Erinnerung an ein historisches Ereignis, das jetzt ständig neu ausgelegt und interpretiert wird, bis heute eigentlich. Und es gibt Historikerinnen und Historiker, die sagen würden, dass die Geschichte, dass es die Wahrheit der Titanic in jedem Detail sozusagen gar nicht gibt. Dass der Mythos so übermächtig geworden ist, dass Fakten untrennbar mit Legenden verschmolzen sind. Angefangen von Ticketpreisen, die sich teilweise unterscheiden in den drei Klassen, auch jeweils in den Klassen, innerhalb der Klassen, bis hin auch zur Anzahl der Passagiere, teilweise der Toten und der Überlebenden, kursieren sehr, sehr viele Zahlen. Und wir können eigentlich bei kaum einer sagen, dass sie mit hundertprozentiger Sicherheit richtig ist. Und ich finde tatsächlich, dass das ganz deutlich auch daran wird, dass wenn man zum Beispiel auf die deutsche oder auf die englische Wikipedia-Seite geht, jeweils zwei unterschiedliche Zahlen genannt werden, wenn es um die Anzahl der Toten geht. Wir hatten mit Raphael am Anfang auch darüber gesprochen und du bist ja näher auch in Kontakt an den tatsächlichen Experten und diejenigen, die versuchen, das aufzuarbeiten, und die gehen eben schon davon aus, dass diese Zahl 1496 diejenige ist, die am wahrscheinlichsten ist, ne?
Genau, also kurioserweise ist die Zahl der Toten noch eher klar als die Zahl der Überlebenden, weil man auf der White Star Line sehr genaue Passagierlisten hat und deswegen kann man ziemlich genau sagen, wer alles an Bord war. Aber es ist kurioserweise eben schwieriger zu sagen, wie viele überlebt haben. Aber sowohl auf amerikanischer als auch auf englischer Seite hat eine Vereinigung von HistorikerInnen die Zahlen unabhängig voneinander überprüft und gerechnet und Quellen zur Seite gelegt. Und die sind beide eben unabhängig voneinander zu dieser Zahl 1496 gekommen bei den Todesopfern und 712 bei den Überlebenden. Mhm. Also die Zahl der Todesopfer kann man, die wird zumindest grundsätzlich so angenommen, und die Zahl der Überlebenden auch, aber da ist die Unsicherheit noch ein kleines bisschen größer.
Ja, das sind doch ganz starke Indizien, wenn das tatsächlich eben diese unabhängige Überprüfung gab. Falls es da tatsächlich Neuigkeiten geben sollte, vielleicht ja auch von Instituten, dann ist Raphael auf jeden Fall derjenige, der uns vielleicht auch nochmal darüber informieren wird, wo man auf jeden Fall auch reinhören kann in seinen Podcast. Denn da findet ihr eben auch solche Neuigkeiten und noch eben viele weitere Geschichten dazu. Wir kommen aber jetzt noch einmal zurück zu unseren Passagieren. Deren Geschichten ja jetzt weitergehen. Mhm. Die sind jetzt nah am Leben, die haben das überlebt und werden natürlich davon sich vermutlich nie ganz erholen können.
Ja.
Aber auch auf die Erinnerung zumindest an James Moody wollen wir noch eingehen. Wirst du, Raphael, noch eingehen. Und damit starten wir vielleicht jetzt auch, denn er hat dieses Unglück zwar nicht überlebt, aber natürlich gab es Menschen, die an ihn und an das, was er geleistet hat, erinnern wollten.
Genau, also nur weil er nicht überlebt hat, ist seine Geschichte nicht ganz zu Ende an der Stelle. Nach der Katastrophe wird in den ersten Zeitungsberichten leider noch fälschlicherweise James Moody als Überlebender aufgelistet, was seiner Familie sicherlich zusätzlichen Kummer gebracht hat. Und da man auch keine Leiche findet, kann er auch nicht beerdigt werden. Das ist auch ein Schicksal, das die meisten Hinterbliebenen der Katastrophe erreicht. Aber für James Moody wird eine Gedenktafel in der St. Martinskirche in seiner Geburtsstadt errichtet, auf der geschrieben steht: Zu Ehre Gottes und in liebevoller Erinnerung an James Paul Moody, sechster Offizier der RMS Titanic, der mit dem Schiff untergegangen ist. Und darunter steht noch eine Bibelpassage, nämlich: Be thou faithful until death, and I will give to thee a crown of life. Also sei treu bis in den Tod, und ich werde dir die Krone des Lebens geben. Und auch auf dem Grabstein seiner Mutter, die ihm ja sehr nahe lag, wird James Moodys Name mit eingraviert.
Wir haben es schon gesagt, Elizabeth Schutz hatte Glück. Und sie ist wahrscheinlich eine der ersten, die eben die Carpathia dann verlassen konnten. Und wir können ihr Leben in Ansätzen nachverfolgen, denn wie bei so vielen verliert sich ihre Geschichte so ein bisschen. Wir wissen, vermutlich bleibt Elizabeth nicht lange im Dienste der Familie Graham, für die sie eigentlich mit der Titanic gefahren ist. Sie wird irgendwann weiter als Lehrerin arbeiten. Wir wissen, dass sie nicht heiratet und dass sie seit 1915 wieder in New York lebt. Wir wissen aber auch, dass sie einen neuen Pass einige Jahre später beantragt und dass sie dann noch ein bisschen zur Weltenbummlerin wird. Also sie wird Großbritannien, Belgien, Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien, Niederlande und Japan besuchen. Nicht schlecht für eine Lehrerin, die eigentlich aus einfachen Verhältnissen stammt. Und das Unglück der Titanic scheint sie eben auch nicht von diesen Reisen abgehalten zu haben, die sie danach noch macht. Sie macht sich dann auch auf den Weg zum Studium nach Paris und den Rest ihres Lebens, den bringt sie dann wieder in Manhattan, wo sie auch als Lehrerin weiterarbeitet und 1949 stirbt sie, im Alter von 78 Jahren, nachdem sie einiges von ihren Erinnerungen schon unmittelbar nach dem Unglück veröffentlicht hat. Also ein Jahr später wird sie schon interviewt und einige der bekanntesten Zitate und auch der wichtigsten Beschreibung des Untergangs, die stammen von ihr.
Ja, beeindruckend. Dann hat sie es, anders als Rosa Abbott, sehr, sehr gut verarbeitet, dieses Ereignis, wenn man was naja, sagen kann, oder es konnte zumindest nicht ein Leben dann auch noch führen, wo sie reisen wollte, denn Rosa Abbott, die wusste eins, sie würde nie wieder einen Fuß auf ein Schiff setzen nach dem Unglück. Sie hatte also ein richtiges Trauma. Sie wurde in New York von der Heilsarmee in Empfang genommen und dann in das St. Vincent Hospital gebracht, wo sie sich erstmal von ihren ganz schweren Erfrierungen erholen musste, denn wie gesagt, sie war ja mit dem Schiff untergegangen. Also sie war tatsächlich einige Minuten im eiskalten Wasser und danach auch noch in diesem halb kaputten Schiff unterwegs. Und vor allem ihre Beine sahen deshalb komplett verbrannt aus. Dann mit der Unterstützung vom Frauenhilfskomitee und vom Titanic-Hilfsfonds gelingt es ihr aber weiter zu leben, kann man eigentlich nur sagen. Also sie bekommt dann sogar nochmal die Empfehlung, doch tatsächlich nach England zurückzukehren zu ihren Verwandten. Aber wie gesagt, sie will nie wieder einen Fuß auf ein Schiff setzen, nie wieder ein Schiff betreten. Dann beim Gedenkgottesdienst ihres ältesten Sohnes Rossmore, der geborgen werden konnte, sang die Trauergemeinde, die vor allem aus Schulfreunden von Rossmore bestand, gemeinsam das Lied Nearer My God to Thee. Und damit sind wir am Ende der Geschichte angekommen.
Vielen Dank, Raphael und David. Es hat trotz natürlich des schweren Themas richtig Spaß gemacht, hier das mit euch aufzunehmen.
Ja, ich glaube, wir hatten großen Spaß, so viel Spaß, wie man bei so einer ja sehr, sehr traurigen Geschichte haben kann, aber auch sehr eindrücklichen. Wir waren ja echt lange jetzt hier in unserem Studio am Aufnehmen mit allem, was dazugehört. Also auch von mir vielen Dank euch beiden, dass ihr mit mir auf die Fahrt auch gegangen seid, also dass wir es zusammen gemacht haben. Und Raphael, dir vielen Dank, dass du auch deine Fahrt auf dich genommen hast und jetzt dann bald wieder dich auf den Rückweg machst und deine Expertise heute bei uns mitgebracht hast. Danke dir.
Natürlich, liebend gern. Und natürlich euch beiden auch nochmal lieben Dank, dass ich hier dabei sein durfte und ja bei dem Podcast mein Wissen teilen konnte und eine andere Perspektive noch mit reinbringen konnte. Und ja, mir hat es auch sehr viel Freude gemacht, so gut es halt geht bei dem Thema natürlich.
Ja.
Aber ja, ich glaube, wir haben sehr viel geschafft. Wir haben einen groben Überblick erstellt. Mhm. Das Thema ist ja unendlich tief und deswegen vielleicht auch nochmal der Hinweis an die Zuhörerschaft. Also wenn ihr noch mehr über die Titanic und ihre Geschichte wissen wollt, dann hört gern mal bei Titanic Minutes rein, Titanic mit einem E. Und da gehe ich eben anhand des Films jeweils in 10 Minuten Schritten die Geschichte der echten Titanic durch. Und da geht's auch mehr um Hintergründe, um persönliche Schicksale und das alles begleitet von Soundatmosphären, Hintergrundmusik und auch Voice Acting, die das Schiff somit wieder zum Leben erwecken. Also hört gerne mal rein und würde mich sehr freuen. Es ist auch wirklich einsteigerfreundlich gestaltet.
Ja, du hast es ja gerade gesagt. Grobe Details gab es bei uns, denn wir müssen natürlich uns immer ein bisschen zurückhalten. Aber bei dir gibt es wirklich auch alle Details. Und natürlich, Raphael, ist das auch verlinkt. Also hier unter der Folge findet ihr natürlich auch den Podcast von Raphael und könnt da noch deutlich mehr Details, wenn ihr noch nicht genug habt, dann solltet ihr das unbedingt auch tun, da nochmal nachhören. Und für uns heißt es dann aber, dass wir jetzt am Ende der Episode angekommen sind. Ich habe mir gedacht, wenn ich meine eigenen Worte finden müsste, könnte ich vielleicht sagen, heute, was sagen wir heute, ist die Titanic sicherlich ein Symbolbild für viele Eigenschaften, die mit dieser Zeit, in der wir heute unsere Geschichte situiert haben, verbunden ist oder die wir damit verbinden. Falco singt zum Beispiel in seinem Song Titanic, "Decadence for you and me", Das heißt, die Titanic sinnbildlich als Arroganz und ein gewisses Überlegenheitsgefühl dieser aufkommenden Moderne. Früher haben die Menschen vor der Natur gezittert, jetzt hatten sie Wissenschaft und Fortschritt und das unsinkbare Schiff, wir haben ja gehört, was das eigentlich heißt, geschaffen. Gleichzeitig haben wir dieses überwältigende Gefühl von Tragik und Katastrophe, das kein anderes Schiffsunglück auch nur annähernd erreicht hat. Und ich glaube, wir haben ein bisschen gehört, woran das liegt. Ja. Aber so ganz werden wir es wahrscheinlich nie verstehen können in der wahnsinnigen Geschichte, die sich jetzt ausbreitet nach unseren Erlebnissen hier. Und da wurde das Wrack ja noch lange nicht gefunden. Das ist alles viel später. Und ja, vielleicht könnte man einen Satz aus heutiger Sicht auch sagen, dass auch heute natürlich die Technologien sich wieder rasant weiterentwickeln. So schnell, dass so manchen vielleicht auch mulmig dabei wird. Und man sich fragen könnte, ob das am Ende auch bedrohlich wird, ob wir uns vielleicht auch heute nicht aller Risiken bewusst sind, dieser Entwicklung. Zumindest ist das auch ein Aspekt, der ganz gerne mal genannt wird, wenn wir darüber nachdenken, was die Titanic uns mitgibt. Ob vielleicht auch wir heute wieder unter dieser Hybris leiden, die diese Titanic eben auch symbolisiert und ob uns das auch nochmal zum Verhängnis wird. Also die Titanic vielleicht auch als ein Symbol dessen, was uns ein bisschen warnen kann. Das ist so ein bisschen das Bittersüße, was man vielleicht auch aus dieser Geschichte ziehen kann. Ne? Wir wissen nicht, wo wir uns gerade befinden, ob auf der Titanic oder auf der Carpathia, ja, sozusagen, um es jetzt mal ganz schwülstig auszudrücken.
Ja, das stimmt. Das ist auf jeden Fall wahr.
Tja, und dann sind wir jetzt eigentlich an einem Punkt angekommen, den wir, wo wir quasi wieder so ein bisschen aufgreifen, was wir kennen, was wir gerne machen und was natürlich nicht fehlen darf. Und wir haben jetzt einiges an Literatur gesammelt und wir können natürlich jetzt nach einer Doppelfolge, Victor, Raphael, können wir die Leute nicht zurücklassen, ohne nochmal ein bisschen was an Literatur auch zu nennen. Denn es gibt, wie wir es gehört haben, alle möglichen Meinungen, alle Theorien von Verschwörung bis zu glaubhafteren, bis zu sehr klaren. Und da haben wir natürlich Literatur, die man vergleichen oder wo man sich informieren kann. Ne?
Ja, wir haben so viel gesammelt, dass es vielleicht sogar am besten ist, wenn wir das einfach alles in die Folgenbeschreibung
reinstecken. Ich finde, das macht hier auch mehr Sinn. Das wird dann einfach ein bisschen längere Liste und da könnt ihr euch was raussuchen, denn die Literatur ist alles lesbar und auch empfohlen von uns, wenn es da auftaucht.
Ja. Und wie gesagt, also spannende Dinge und völlig unterschiedliche Perspektiven, die sich da auftun und glaube ich kaum ein Buch, wo man sagen kann, das ist ein Standardwerk oder so. Ich glaube, sowas ist bei Titanic-Forschung ganz schwierig.
Ja, und die richtige Geschichte der Titanic gibt es nicht, beziehungsweise sie ist auch immer noch nicht zu Ende erzählt, ne? Also wer weiß, was da noch alles kommt. Ja.
Ja, und dann sind wir am Ende und da gibt es eigentlich nur noch eine Sache zu sagen und zwar, dass ihr uns auch bei der Vorbereitung der Folgen unterstützen könnt und zwar dahingegen, dass ihr uns Tipps gebt, was zum Beispiel richtig spannend wäre als Thema. Also darüber sind wir immer richtig froh, wenn wir einfach Themenempfehlungen bekommen von euch. Aber auch wenn ihr uns einfach schreibt, wenn ihr uns Feedback gebt zu den Folgen, zu uns, zu solchen Projekten, wie wir sie ja jetzt gemeinsam mit Raphael machen, ob wir das häufiger machen sollen, wie ihr das findet, auch mit dem Zweiteiler mit Titanic, eine Geschichte, die wir gar nicht in einer Folge erzählen konnten.
Wir haben gemerkt, dass es einfach absolut keinen Sinn hatte. Wir mussten uns wirklich zusammenreißen, um zwei Folgen draus zu machen und nicht fünf. Und wir haben es ja auch gehört, Raphael würde, glaube ich, eher in den zweistelligen Bereich gehen und hat damit auch durchaus recht. Es gibt zu viele Details.
Ja, alles spannend. Nee, in jedem Fall. Und ihr habt sonst auch noch die Möglichkeit, neben den netten Nachrichten, die ihr uns schreiben könnt, auch uns als Premium-Mitglieder zu unterstützen. Ja. Also ab 5 € im Monat bekommt ihr die Folgen 24 Stunden vorher. Ihr dürft bei den Themen eben auch mitbestimmen. Mit Ausnahmefällen, wie jetzt bei diesem Projekt, da war das natürlich einfach mal klar, gemacht. Da konnten wir nicht irgendwie sagen Titanic und dann zwei andere Schiffe. Das ging nicht, das war klar. Und ihr könnt außerdem auch noch das Ganze werbefrei hören.
Ja, selbstverständlich.
Das ist ja auch noch ein schöner Bonus, wenn man das einmal vor allem bei so einer spannenden Geschichte durchhören kann. Also genau, dann werdet Premium-Mitglied oder verschenkt vielleicht sogar ein Abo. Ne? Kann man ja auch wunderbar als Weihnachtsgeschenk sehr kurzfristig sogar erwerben.
Klar. Genau, schreibt uns ansonsten Kritik, Vorschläge und alles Mögliche auf his2go.de und in der Beschreibung findet ihr auch alle Infos dazu. Und schaut natürlich, wie gesagt, auch bei Titanic vorbei. Titanic Minutes, dem Podcast von Raphael, unterlasst ihm auch mal ein bisschen gerne Kritik und ein paar schöne Bewertungen vielleicht. Da freuen wir uns alle, die podcasten, glaube ich, sehr drüber. Und ansonsten findet ihr alle Infos, wie ihr uns anderweitig unterstützen könnt, uns schreiben, motivieren könnt bei his2go.de oder hier unter der Folge. Und da oder wo auch immer ihr wollt, da hört ihr uns natürlich auch in 10 Tagen wieder. Denn da bin ich wieder dran, Victor. Und ich habe mir da auch was rausgesucht, was uns, wirst es nicht glauben, wo ganz anders hinführt. Auf jeden Fall aufs Land und in einen ganz besonderen Kontext, sage ich mal. Und es wird für die dunkle Jahreszeit auch ein bisschen was Unheimliches. Mehr will ich noch nicht verraten.
Okay, aufs Land, unheimlich, klingt eigentlich nach der Bestie von Gévaudan.
Ah ja, hätten wir sie noch nicht gemacht, würde ich dir dazu stimmen. Also kannst du mal schauen, was das wird. Es wird auch ein bisschen was Detektivisches, aber mehr verrate ich nicht. Und in 10 Tagen wissen wir es alle.
Ja. Ich bin auf jeden Fall voller Vorfreude auf diese Folge und sage, wir hören uns dann in 10 Tagen wieder.
Bis dahin, dann freut euch auf was ganz anderes, wie immer. Bis bald.
Macht's gut und lieben Dank euch.
Ja, ciao Raphael. Ciao ihr alle. Tschüss.
Tschüss. Ciao.